Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer 20. Ausschusssitzung. Der Tagesordnungspunkt 1 ist die öffentliche Anhörung Gesetzentwürfe zur Änderung des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes. Wir beginnen direkt mit unserem einzigen Top, öffentliche Anhörung zu den Gesetzentwürfen, bestehend aus Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes, Drucksache 21-4500, Unterrichtung durch die Bundesregierung, Entwurf zum ersten Gesetz 21-4500, Gegenäußerung der Bundesregierung zur Bundestagsdrucksache 21-4784 und dann Gesetzentwurf des Bundesrates, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Flexibilisierung von haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen außeruniversitärer Wissenschaftseinrichtungen, Bundesdrucksache 21-1393. Ich begrüße ganz herzlich die heute anwesenden Experten, Herrn Professor Balten, Vorstandsvorsitzender Johannes Rau Forschungsgesellschaft. Vielen Dank, dass Sie da sind. Herr Dr. Jens Katzek, Geschäftsführer der Automotive Cluster Ostdeutschland GmbH. Herrn Dr. Andreas Keller, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands für den Bereich Hochschule, Forschung, Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft. Professor Martin Keller, den Präsidenten der Helmholtz-Gesellschaft. Vielen Dank, dass Sie da sind. Und Herrn Dr. Gregor Wrobe, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik, Präsidiumsmitglied der Deutschen Industrieforschungsgemeinschaft Konrad Zuse e.V. Ich freue mich, dass Sie alle unserer Einladung gefolgt sind und bin gespannt auf den Austausch mit Ihnen. Auch die Bundesregierung darf ich ganz herzlich in Form von Staatssekretär Hauer in Begleitung von Herrn Ulrich Jürgensen und Frau Anna Säulen-Hagmeier ganz herzlich begrüßen. Bevor wir beginnen, darf ich noch mal kurz das Format erläutern, in dem wir uns heute bewegen werden. Zunächst einmal wird jeder der Sachverständigen Gelegenheit haben, in ca. 5 Minuten ein Eingangsstatement zu seiner Position vorzutragen, seine Position zu erläutern. Dann folgt die erste Fragerunde mit je 5 Minuten pro Fraktion. Dabei sind die Fragen also einschließlich der Antworten. Das heißt also, je kürzer die Frage, desto mehr Gelegenheit zur Antwort haben die dann angesprochenen Kollegen. Danach haben wir also Zeit für eine zweite und auch möglicherweise eine dritte Nachfragerunde mit jeweils Frage-Antwort-Kontingenten von 3 Minuten und der Sondersituation, dass die CDU 2 weitere Fragen dann stellen darf. Soweit von meiner Seite die Erläuterung zum Vorgehen. Gibt es dazu Anmerkungen oder Fragen? Das sehe ich nicht. Darf ich dann bedanken für Ihr Hiersein. Und wir beginnen mit den Eingangsstatements in alphabetischer Reihenfolge. Ich darf daher Professor Barton ganz herzlich bitten zu beginnen.
Ja. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich danke Ihnen herzlich für die Einladung und die Gelegenheit, hier erneut nach dem Jahr 2023 für die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft sprechen zu dürfen. Die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft ist die Forschungsgemeinschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Es sind 14 Institute, an denen 1500 Personen arbeiten. Die Institute werden mit 23 Millionen Euro institutionell vom Land NRW gefördert und erwirtschaften damit Gesamtumsätze von 136 Millionen Euro. Zunächst möchte ich eines sehr deutlich sagen. Wir begrüßen diesen Gesetzentwurf ausdrücklich. Er folgt einer Anregung, die ich bereits in der Anhörung zum Besserstellungsverbot im Forschungsausschuss im Jahr 2023 geäußert habe. Aus unserer Sicht ist er richtig, ausgewogen und praxisnah. Wir sind dankbar, dass dieses Thema nun auf gesetzgeberischem Wege angegangen wird. Denn der Handlungsbedarf ist seit langem offenkundig. Die vielen gemeinnützigen Forschungseinrichtungen leisten einen wichtigen Beitrag zur Innovationskraft unseres Landes. Sie arbeiten anwendungsnah, kooperieren mit Hochschulen, Unternehmen und Einrichtungen der öffentlichen Hand und tragen Forschung in die Praxis. Gerade diese Einrichtungen brauchen im Wettbewerb um gute Köpfe hinreichende Flexibilität. Deshalb ist es aus unserer Sicht ein starkes Signal, dass sowohl auf Seiten des Bundesrates als auch auf Seiten der Bundesregierung erkannt worden ist, für dieses Problem braucht es eine tragfähige Lösung über das Wissenschaftsfreiheitsgesetz. Daran haben viele mitgewirkt, auch über Legislaturperioden hinweg. Allen Beteiligten aus allen Fraktionen möchte ich auch aus der letzten Legislatur herzlich dafür danken. Das gilt auch für die Offenheit, mit der die politisch Handelnden und Ministerialverwaltungen unsere Argumente aufgenommen haben. Es hat bereits in der letzten Legislatur pragmatische Versuche gegeben, das Thema über das Haushaltsgesetz zu lösen. Das war ein nachvollziehbarer Weg und von den handelnden Abgeordneten sehr gut gemeint. Aber in der Praxis hat sich gezeigt, dass diese Zwischenlösungen keine hinreichende Verlässlichkeit schaffen. Die Regelungen blieben in der Umsetzung sehr bürokratisch, langwierig und für viele Einrichtungen auch häufig aufgrund unklarer Randbedingungen sehr kompliziert. Gerade deshalb ist die jetzt vorgeschlagene Änderung des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes der richtige Schritt. Sie ist der große, systematische Wurf. Warum ist das für Einrichtungen wie unsere JTF-Institute so wichtig? Erstens, es geht um faire Wettbewerbsbedingungen, nicht um mehr Geld des Bundes, sondern um die Möglichkeit, aus eigenen, nicht öffentlichen Mitteln marktgerechte Gehälter und Gehaltsbestandteile zahlen zu dürfen, um exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Beschäftigte im wissenschaftsrelevanten Bereich zu gewinnen und auch zu halten. Zweitens, es geht um Entbürokratisierung. Wenn nicht länger fortlaufend Einzelanträge gestellt und geprüft werden müssen, hilft dieser Bürokratieabbau den Einrichtungen der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft ebenso wie den Projektträgern und Ministerien. Drittens, es geht um Planungssicherheit. Forschungseinrichtungen brauchen einen verlässlichen Rahmen, um Personal zu gewinnen, Verantwortung zu übertragen und an Bundesprogrammen mitzuwirken, ohne dass jede Personalentscheidung zum Rechts- und Prüfproblem wird. Aus Sicht der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft ist der Regierungsentwurf deshalb überzeugend. Wir haben dazu keine Änderungswünsche. Wir sehen in ihm eine sachgerechte, maßvolle und zugleich wirksame Lösung. Ich möchte daher mit einem einfachen Satz schließen. Dieses Gesetz schafft nicht Privilegien, es schafft Fairness, Verlässlichkeit und ein Stück wissenschaftspolitische Vernunft. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Katzek, bitte.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Vielleicht erlauben Sie mir einen Satz ganz kurz zu Beginn. Was ist der Automobilcluster Ostdeutschland, damit Sie die Äußerungen, die ich tätige, vielleicht ein bisschen besser einordnen können? Wir sind eine Interessensgemeinschaft von großen Herstellern, von Zulieferern, von Forschungseinrichtungen, Dienstleistern und Start-up-Unternehmen. Und unser ganzes Ziel ist es immer, Best-Practice-Beispiele zu finden und Innovationen in der Region für die Region nach vorne zu bringen. Und wir haben sehr, sehr viele Herausforderungen, gerade auch als Automobilindustrie. Die Bundesregierung weiß das. Sie hat ja gerade erst vor kurzem sich sehr aktiv dazu auch geäußert. Insbesondere in Ostdeutschland haben wir eine, wie ich finde, herausragende Situation. Wir sind nämlich in einer gewissen Form eine Speerspitze. 60% der Autos, die in Ostdeutschland produziert werden, sind Elektroautos. In Westdeutschland sind das 35%. Insofern sehen Sie, wir haben tatsächlich gerade in Ostdeutschland mit dieser Innovation und der Elektromobilität sind wir nach vorne gekommen, aber sind natürlich auch besonders sensibel, ob es denn am Ende des Tages gut funktioniert. Die Branche selber will den Umbruch, sie will die Innovation. Und wenn Sie sich die Zahlen im Patentamt anschauen, werden Sie feststellen, dass eben dort auch sehr, sehr viele Automobilunternehmen und Zulieferer sehr aktiv sind. Gleichzeitig ist es aber so, wenn wir uns die Zahlen anschauen, sehr, sehr viele Unternehmen geht es schlecht. Viele Unternehmen überlegen eben hier in Deutschland Arbeitsplätze abzubauen, im Ausland Arbeitsplätze aufzubauen und sich aus dem Standort zurückzuziehen. Das hat alles ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Darauf einzugehen habe ich jetzt nicht die Zeit. Aber der entscheidende Punkt ist, was ist sozusagen der Lösungsweg, den wir haben, um die Kostennachteile oder die Standortnachteile, die wir haben. Und die einzige wirklich vernünftige, außer vielleicht den Energiepreis zu reduzieren, ist, dass wir stärker auf Innovationen setzen. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass alles, was Innovationen bremst, tatsächlich etwas ist, was wir in dieser Zeit nicht gebrauchen können. Und dazu gehört eben auch eine klare Rechtssicherheit. Deshalb ist die Anregung des Bundesrates oder der Wunsch des Bundesrates, diesen Begriff maßgeblich einzufügen, nicht der richtige Weg, weil maßgeblich ist ein relativ unbestimmter Rechtsbegriff. Das heißt, wir kommen wieder in diese Rechtsunsicherheit. Und genau das ist es, was wir nicht wollen. Und deshalb befürworten wir auch den Gesetzentwurf der Bundesregierung. Wir hatten das Thema Besserstellungsverbot und die Anhörung ist ja von Herrn Professor Barton schon mal angesprochen worden. Wir hatten tatsächlich auch eine Lernkurve, als wir um 2021/22 das Bundeswirtschaftsministerium damals gesagt hat, wir wollen die Transformation unterstützen. Dort hat man dann viel Geld in die Transformation investiert. Plötzlich war eine unglaubliche Unsicherheit, weil man ein Gesetz plötzlich anders interpretiert hat. Und das war in der damaligen Situation außerordentlich schwierig. Und insofern glauben wir, dass es wirklich wichtig ist, dass wir hier eine Rechtssicherheit haben. Und natürlich ist es für uns als Industrie besonders interessant, Forschungseinrichtungen gefördert zu bekommen, in Anführungsstrichen, oder unterstützt zu bekommen, die sehr praxisorientiert arbeiten. Und wenn sie hauptsächlich davon leben, das Geld anderer zu organisieren, ist klar, sie müssen sich auf den Kunden einstellen. Insofern ist es für uns wirklich eine ganz wichtige Gesetzesänderung. Ich glaube, es gibt generell einen großen Konsens bei vielen der Akteure. Wir wissen eigentlich alle, wir müssen mit Innovationen nach vorne kommen. Wir wollen auch alle einen Bürokratieabbau. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir in diesem Bereich dazu auch einen Beitrag leisten können. Und insofern stellt dieser Gesetzentwurf aus unserer Sicht eine Win-Win-Situation dar, denn tatsächlich das Besserstellungsverbot als solches wird ja nicht abgeschafft, sondern wir geben, wie der Name des Gesetzes sagt, die Freiheit, Menschen mit eigenem Geld besser zu bezahlen. Vielleicht eine Anregung auf Seite 9 des Gesetzentwurfs. Gibt es einen sehr langen und schwierigen Satz. Ich würde da empfehlen, noch einen zusätzlichen kurzen Satz nämlich dazu zu nehmen, die Gemeinkosten davon, bleiben davon unberührt. Ich glaube, dass es eine Klarstellung ist, die uns vermutlich auch intendiert ist, aber in dem Fall, glaube ich, wäre es klug, das auch einzunehmen. Insofern, wie gesagt, unterstützen wir den Gesetzentwurf in dieser Form. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Katzer. Wir machen weiter mit Herrn Keller von der GEWI.
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten, liebe Zuhörende auf der Galerie und draußen im Livestream. Ich bedanke mich zunächst sehr herzlich für die Gelegenheit, für die GEW, für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Stellung nehmen zu dürfen. Die GEW ist die Bildungsgewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund, organisiert aber auch Beschäftigte an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Ich habe zunächst mit Freude zur Kenntnis genommen, dass die Bundesregierung im Deckblatt zu ihrem Gesetzentwurf ausführt, dass der Forschungsstandort Deutschland, Zitat, insgesamt auf attraktive Beschäftigungsbedingungen in den Forschungseinrichtungen angewiesen ist, Zitat Ende. Aus Sicht der GEW muss dies für alle Beschäftigte gelten, darf also nicht nur eine Vorgabe für die Bezahlung von SpitzenforscherInnen oder Leitungspersonen sein. Darum gestatten Sie bitte, meine Damen und Herren, dass ich, bevor ich zum Besserstellungsverbot komme, etwas sage zur Schlechterstellung, die viele Forscherinnen und Forscher derzeit erleiden müssen, und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind in außeruniversitären Forschungseinrichtungen 80% der ForscherInnen ohne Professur oder vergleichbare Funktion befristet beschäftigt. In den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Industrie ist das nicht der Fall. Da ist der Normalfall das eine Dauerstelle. Wir haben außerdem in den Forschungseinrichtungen keine Tarifbindung, anders als an den Hochschulen. Und das führt dazu, dass etwa promovierende ForscherInnen verbreitet mit reduzierten Gehältern von 65% dessen, was ihnen nach Tarifvertrag zustehen würde, bezahlt werden. Das ist also eine Schlechterstellung, über die wir uns auch unterhalten müssen. Das hat Folgen nicht nur für die Forscherinnen und Forscher, für ihre Planbarkeit von Berufswegen, sondern gefährdet auch die Kontinuität und Qualität und Innovationskraft der Forschung und gefährdet auch die Attraktivität von Arbeitsplätzen. Darum sollten aus meiner Sicht Bund und Länder, die ja die außeruniversitäre Forschung mit weit über 10 Milliarden Euro pro Jahr finanzieren, noch stärker als bisher Verantwortung dafür übernehmen, dass in der außeruniversitären Forschung gute Arbeit vorherrscht und dass auch eine Tarifbindung besteht, dass also ein Tarifvertrag abgeschlossen wird oder dass die Forschungseinrichtungen tarifgebundenen Arbeitgeberverbänden beitreten. Meine Damen und Herren, ein Tarifvertrag, eine Tarifbindung wäre auch die Lösung des Problems, was heute mit den beiden Gesetzentwürfen von Bundesregierung und Bundesrat verhandelt wird. Blickt man nämlich ins Haushaltsgesetz, stellt man fest, dass vom Besserstellungsverbot auch ohne die Regelung des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes abgewichen werden darf, wenn tarifvertragliche Regelungen den Zuwendungsempfängern eine Besserstellung der Beschäftigten im Vergleich zu Bundesbeschäftigten erlauben. Und wenn nun die Arbeitgeber der Meinung sind, dass es einer Besserstellung bedarf, und in manchen Bereichen ist das sicher auch der Fall, dann wäre der richtige Weg, mit den Gewerkschaften Verhandlungen über einen Tarifvertrag oder über den Beitritt zu einem der bestehenden Flächentarifverträge TVED oder TVL vorzunehmen. Ich möchte in dem Zusammenhang auch auf die Sonderregelungen des Tarifvertrags der Länder TVL in § 40 aufmerksam machen, die leider der TVED nicht hat. Darin ist zum Beispiel vorgesehen, dass zur Deckung des Personalbedarfs und zur Bindung von qualifizierten Führungskräften eine höhere Stufenordnung vorgenommen werden kann. Es kann sogar die höchste Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe um 25% in diesem Fall überschritten werden, um Personal zu gewinnen oder zu binden. Und es gibt sogar die Möglichkeit, auch Sonderzulagen und Leistungszulagen zu zahlen, zum einen im Drittmittelbereich, zum anderen, wenn besondere Anforderungen auf den Arbeitsplätzen erfüllt werden und dafür besondere Qualifizierungen möglich sind. Diese Regelungen gibt es längst im Tarifvertrag der Länder. Und ich lade die Forschungseinrichtungen ein, einem Flächentarifvertrag beizutreten, um von diesen Möglichkeiten zur Besserstellung Gebrauch zu machen, vor allem aber auch, um die Schlechterstellung des Großteils der Forscherinnen und Forscher an den außeruniversitären Forschungen zu beenden. Nach meiner Überzeugung, meine Damen und Herren, damit schließe ich, ist eine exzellente Forschungsleistung einer außeruniversitären Forschungseinrichtung nie nur auf die besondere, herausragende Stellung eines Institutsdirektors oder einer Arbeitsgruppenleiterin zurückzuführen, sondern immer eine Teamleistung, an der auch DoktorandInnen, Postdocs und übrigens auch Beschäftigte, die nicht in der Wissenschaft tätig sind, teilhaben und ihren Beitrag leisten, die übrigens von der Flexibilisierung des Besserstellungsverbots im WIS-FG ausgenommen sind, was ich auch für problematisch finde. Das sollten wir bedenken, und darum plädiert die GIW für eine faire Bezahlung, angemessene Bezahlung, gute Beschäftigungsbedingungen für alle Beschäftigten in der außeruniversitären Forschung. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Keller. Wir machen weiter mit Professor Keller von der Helmholtz-Gesellschaft.
So, sehr geehrter Herr Vorsitzender Lauterbach, sehr geehrter Herr Staatssekretär Hauer, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, erstmal danke für die Einladung zur heutigen Anhörung. Die Helmholtz-Gemeinschaft begrüßt den vorliegenden Gesetzentwurf zur Novellierung des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes ausdrücklich. Er setzt ein wichtiges Signal: Wissenschaftseinrichtungen brauchen verlässliche und zugleich flexible Rahmenbedingungen, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Zugleich bleiben aber vielleicht viele der Anpassungen an entscheidenden Stellen hinter den Möglichkeiten etwas zurück. Gerade für die institutionell geförderten Einrichtungen greifen die Erleichterungen zu kurz. Wenn wir die Koalitionsziele Bürokratieabbau und mehr Handlungsfreiheit wirklich erreichen wollen, müssen wir konsequenter sein. Die Gelegenheit haben wir jetzt momentan. Und ich möchte das an vier Punkten verdeutlichen, auch mit ganz konkreten Beispielen aus der Praxis unserer Zentren. So, erstens: Ohne marktfähige Bedingungen für Schlüsselkräfte keine Spitzenforschung. Wir sprechen oft über Exzellenz. Diese Exzellenz darf aber nicht bei der reinen Forschung aufhören. Um wirklich an der wissenschaftlichen Spitze mitspielen zu können, brauchen wir Exzellenz auf allen Ebenen, von der Administration über IT bis hin zum Transfer. Und genau hier haben wir ein Problem. Wir konkurrieren mit der Wissenschaft um IT-Expertinnen, KI-Spezialisten oder Infrastrukturprofis. Aber wir dürfen sie oft nicht marktgerecht bezahlen oder flexibel binden. Wir können Spitzenkräfte häufig nicht einmal mit dynamischen, leistungsbezogenen Zulagen halten, weil die Regeln zu eng sind. Das ist im internationalen Wettbewerb schlicht ein Standortnachteil. Eine konsequente Öffnung beim Besserstellungsverbot auch für wenige, aber entscheidende Schlüsselpositionen jenseits der direkten Forschung würde hier viel bewirken. Eine solche Erweiterung ließe sich in Pilotphasen erproben und anhand klarer Kriterien evaluieren. So, zweitens: Innovationen scheitern in Deutschland nicht an Ideen, sondern an Verfahren. Wenn wir wollen, dass aus exzellenter Forschung schnelle Innovation entsteht, müssen wir gezielt Verfahren vereinfachen und beschleunigen, etwa im Bereich der Ausgründungen. Aktuell verlieren unsere Forschenden auf dem Weg zur marktreifen Technologie zu viel Zeit durch bürokratische Hürden, insbesondere durch Genehmigungs- und Zustimmungsverfahren. Wenn wir für jede Kooperation, jeden Einzelvertrag zusätzliche Zustimmungsschleifen durchlaufen müssen, kostet uns das Monate. In dieser Zeit sind internationale Wettbewerbsträger längst weiter. Gerade auf dynamischen und hoch umkämpften Schlüsselfeldern wie KI, Quantentechnologie ist dieser Rückstand im internationalen Wettbewerb oft nicht mehr einzuholen. Deshalb sollten wir auch hier konsequenter sein. Weniger Einzelfallkontrolle, mehr Vertrauen in die Einrichtungen. Drittens, Bürokratie kostet Talente. Das ist keine abstrakte Sorge, sondern Alltag an deutschen Wissenschaftseinrichtungen. Ein besonderes Problem sind die langen Anerkennungszeiten. Internationale Spitzenkräfte warten Monate auf die Anerkennung ihrer Abschlüsse. Viele springen diese Zeit ab und gehen in andere Länder. Gleiches gilt für internationale Talente und Studierende, die oft monatelang auf Genehmigung ihrer Visa warten. Das heißt, wir verlieren Talente nicht, weil wir unattraktiv sind, sondern weil wir zu langsam sind. Wenn wir hier beschleunigen, gewinnen wir sofort. Viertens, und das ist mir hier besonders wichtig, Innovation braucht Vertrauen und Freiraum, nicht kleinteilige Kontrolle. Unter dem Druck wachsender politischer Vorgaben haben wir immer komplexere Steuerungs- und Berichtigungssysteme aufgebaut. Doch in der Summe entsteht ein Paradox. Je mehr wir steuern, desto schwerer fällt es uns, das zu tun, worum es eigentlich geht, exzellente Forschung voranzubringen. Aus Kontrolle ist Übersteuerung geworden und wir laufen Gefahr, den wissenschaftlichen Fortschritt damit zu ersticken. Das zeigt sich ganz konkret in der Projektförderung und von Großforschungsprojekten. Schon geringfügige Abweichungen von ursprünglich geplanten Einzelposten lösen heute aufwendige Änderungsverfahren aus, selbst dann, wenn sie für das Gesamtprojekt kaum relevant sind. Das Ergebnis sind selten enorme Verzögerungen und Kostenexplosionen. Auch hier könnten Pilotierungen und Testphasen einen pragmatischen Weg bieten. Neue Freiheiten begrenzen, testen und anschließend evaluieren. Ein mögliches Vorbild sind das Sprintfreiheitsgesetz. Es hat gezeigt, dass gezielte regulatorische Öffnungen tatsächlich mehr Agilität ermöglichen und sich zugleich in den bestehenden rechtlichen Rahmen einbetten lassen. Ich bin überzeugt, der Ansatz, Freiräume in einem klar abgegrenzten Rahmen zu erproben und aus dem Ergebnis zu lernen, ist genau der richtige Weg. So, sehr geehrte Damen und Herren, das Wissenschaftssystem hat sich seit 2012 erheblich weiterentwickelt. Es wäre daher folgerichtig, den Anwendungsbereich des Gesetzes auszuweiten und eine Evaluation in der Reform vorzusehen. Der vorgeschlagene Gesetzentwurf ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt und er kann mit gezielten Erweiterungen zu einem echten Modernisierungsschub werden. Die von uns genannten Punkte sind bewusst pragmatisch gewählt. Sie sind kurzfristig umsetzbar und hätten unmittelbare Wirkungen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Keller. Und abschließend Herr Dr. Wrobel mit seiner Stellungnahme.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier für die CUSE-Gemeinschaft zu sprechen. Kurzes Wort zur CUSE-Gemeinschaft. Die CUSE-Gemeinschaft ist eine Vereinigung von über 80 industrienahen, projektgeförderten Forschungseinrichtungen aus ganz Deutschland. Der vorliegende Gesetzentwurf erweitert den Anwendungsbereich des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes auf projektgeförderte gemeinnützige Forschungseinrichtungen. Damit adressiert er die Auswirkungen des Besserstellungsverbots in der Förderpraxis. Mit ihm wird ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der bestehenden Rahmenbedingungen für die Industrieforschung erreicht und das ohne zusätzliche öffentliche Mittel. Lassen Sie mich kurz die Ausgangslage skizzieren. Aus praktischer Erfahrung, auch aus meiner Tätigkeit als Leiter einer Industrieforschungseinrichtung, zeigen sich folgende Punkte. Im Umgang mit dem Besserstellungsverbot besteht keine ausreichende Rechtssicherheit. Dies zeigt sich insbesondere darin, dass unterschiedliche Auslegungen durch verschiedene Ministerien und Projektträger möglich sind. Hinzu kommen abweichende Regelungen auf Länderebene. Unklar bleibt damit, unter welchen Bedingungen sich Institute noch im zulässigen Rahmen bewegen. Eine wesentliche Ursache hierfür ist die Orientierung am TVÖD und die daraus resultierenden Prüfanforderungen. Alle Stellen orientieren sich faktisch am TVÖD, auch bei Instituten, die ihn nicht 1:1 anwenden. Daraus entsteht ein erheblicher Aufwand für TVÖD-konforme Eingruppierung und die Anpassung von Stellenbeschreibungen. Vor diesem Hintergrund wurde mit dem Haushaltsgesetz 2024 eine Differenzierung eingeführt, die Beschäftigte in projektbezogene und nicht projektbezogene Gruppen einteilt. Diese Regelung führt in der praktischen Umsetzung zu erheblichen Schwierigkeiten. Die Trennung des Personals ist in der Praxis nicht abbildbar, da hochqualifiziertes Personal typischerweise sowohl in Projekten als auch im Transfer eingesetzt wird und Arbeitsverträge nicht an diesen Wechsel angepasst werden können. Auch aus steuerlicher Sicht ist die Abgrenzung nicht konsistent, insbesondere bei der Zuordnung von Gemeinkosten. Das kann in der Anwendung zu Auslegungsunsicherheiten führen. Eine Klarstellung ist daher sinnvoll. Zusammenfassend führt die aktuelle Ausgangslage zu erheblichen administrativen Mehraufwand und anhaltender Rechtsunsicherheit bei den Instituten, ebenso bei den Projektträgern. Der Gesetzentwurf adressiert diese Probleme in wesentlichen Punkten. Er reduziert den administrativen Aufwand. Aufwendige Prüfungen bis hin zu nicht monetären Vergütungsbestandteilen entfallen weitgehend. Die Notwendigkeit von Ausnahmeanträgen wird deutlich reduziert. Zudem ermöglicht der Gesetzentwurf gemeinnützigen, projektgeförderten Forschungseinrichtungen attraktivere Beschäftigungsbedingungen zu bieten, aus Eigenmitteln und ohne zusätzliche öffentliche Mittel. Dadurch verbessert sich die Voraussetzung zur Gewinnung und Bindung qualifizierten Personals. Insgesamt leistet der Gesetzentwurf einen wichtigen zur Wettbewerbsfähigkeit der Industrieforschung und zur Stärkung des Innovationstransfers. Aus Sicht der CUSE-Gemeinschaft ergibt sich folgendes Fazit. Die Novelle stellt einen wichtigen und sachgerechten Schritt zur Flexibilisierung des Besserstellungsverbots dar. Sie wird die administrativen Belastungen reduzieren und zur Gleichstellung der Industrieforschungseinrichtungen im Wissenschaftssystem beitragen. Damit verbessert das Gesetz die Wettbewerbsbedingungen der Industrieforschung und stärkt ihre Rolle als zentraler Partner des Mittelstands. Es trägt dazu bei, Innovation schneller in die Anwendung zu bringen und den Standort Deutschland nachhaltig zu stärken. Entscheidend ist nun, dass eine praxistaugliche und rechtssichere Umsetzung zügig erfolgt. Die Lösung liegt auf dem Tisch. Sie sollte jetzt umgesetzt werden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Robel. Ich darf Ihnen allen ganz herzlich bedanken für die Ausführungen. Wir beginnen jetzt mit der ersten Fragerunde für die CDU-CSU. Herr Stefan Albani, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank an die Fachexperten an dieser Stelle für ihre Ausführungen, die ich jetzt mal bis auf eine Ausnahme überwiegend positiv an dieser Stelle einschätze. Es ist eine lange Zeit, die jetzt zum Ende kommt, und es ist immer schade, wenn man letzten Endes in Verbesserungen oder notwendigen Verbesserungen so viel Zeit investieren muss. Wir haben mehrere Anhörungen schon dazu gehabt. Wir haben in insgesamt 3 Legislaturen über diese Veränderungen gesprochen, und ich freue mich, dass wir jetzt hier jetzt zu einem sehr konkreten Vorschlag kommen, der an dieser Stelle auch eine Veränderung in der Praxis herbeiführt. Wohl aber können wir natürlich darüber hinaus auch noch weitere und müssen weitere Dinge tun. Und insofern geht meine erste Frage gleichermaßen an Herrn Dr. Wrobel und Herrn Dr. Katzek. Wenn Sie noch einmal bitte darstellen können, denn wir haben ja jetzt eine Riesenspanne hier. Wir haben mit der Helmholtz-Gemeinschaft die größte Forschungsgesellschaft und auf der anderen Seite mit der CUSE-Gemeinschaft die Struktur, die kleine Unternehmen bündelt. Und dass Sie vielleicht noch einmal deutlich machen, Herr Katzek und Herr Wrobel, wo ist die spezifische Marktposition, in der Sie Wissenschaft in Deutschland zusätzlich befruchten, was andere halt nicht tun? Und warum halt gerade im Wettbewerb für Sie hier Nachteile sind. Und bitte noch mal auch von beiden Seiten deutlich machen, dass dieser letzte Haushaltsgesetzentwurf am Ende in der Praxis für Sie umsetzbar oder nicht umsetzbar war. Denn das war ja einer der Diskussionspunkte bei dieser entsprechenden Novelle. Das ist meine erste Frage an Sie beide.
Wer möchte anfangen?
Herr Wohl. Zum ersten Teil der Frage, also wo sind die Institute unterwegs? Also wie Sie sagten, die Institute sind sehr unterschiedlich groß von ihrer Größenordnung und sind häufig sehr branchenspezifisch. Es gibt also Institute, die sich speziell für die Holztechnik einsetzen. Es gibt Institute, die Innovationen im Automobilbereich oder im Kunststoffbereich einsetzen. Und je nachdem, in welchem Bereich sie tätig sind, sind die auch unterschiedlich groß und unterschiedlich gewachsen. Sie bilden damit einen wichtigen Bestandteil der Forschungslandschaft in Deutschland, weil Deutschland in der Industrie sehr breit aufgestellt ist und im Mittelstand sehr breit aufgestellt sind und diese Einrichtungen genau diesen Mittelstand adressieren und unterstützen, auch in Verbindung mit den Förderprogrammen der Bundesregierung. Zu der zweiten Frageteil. Ich weiß nicht, wie ich in der Praxis das als Geschäftsführer umsetzen soll. Soll ich zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern oder zwei Ingenieuren, die dieselbe Ausbildung haben, unterschiedliche Vergütungen geben, bloß weil der eine in einem Transferprojekt arbeitet und der andere rein in einem Forschungsprojekt? Das ist schon schwierig bis gar nicht möglich. Darüber hinaus ist es so, dass man dieses Personal, diese Trennung überhaupt nicht vornehmen kann, weil dieses Personal in den Forschungsprojekten arbeitet, die Lösungen, die dort erarbeitet werden, in den Transfer übergeführt werden. Das heißt, immer an beiden Stellen arbeiten und zeitlich eher von einem Forschungsprojekt in den Transfer wechseln, aber dann wieder zurück in ein Forschungsprojekt, sodass diese Regelung in der praktischen Umsetzung nicht anwendbar ist.
Danke. Herr Katze.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Fragen, die ich zweigeteilt sehe und auch gerne zweigeteilt beantworten möchte. Das eine ist die Frage sozusagen der tagtäglichen Erfahrung mit der Verwaltungspraxis. Ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen, das für mich so ein Eye-Opener war. Es ist so, wenn wir eine Ausschreibung machen, müssen wir natürlich nach Haushaltsrecht eine Vergabeverfahren durchführen. Das Vergabeverfahren sieht vor, dass wir innerhalb von 4 Wochen die Beauftragung nach Zuschlag geben. Allerdings ist es so, dass die Mittel, die wir bisher blockiert hatten, erst freigegeben werden müssen vom Projektträger. Das geschieht dann nach dem Zuschlag, kann aber auch mal länger als 4 Wochen dauern. Und dann kann ich das ganze Verfahren wieder von vorne beginnen. Also insofern, ich glaube, die Idee, die, wenn ich es richtig sehe, auch von den Grünen aufgebracht worden ist, sozusagen eine weitere zusätzliche Evaluierung von Verwaltungshandeln durchzuführen, begrüßen wir sehr. Ich war damals Mitglied im Expertenkreis Transformation der Automobilindustrie von Minister Habeck. Und dort war eine der zentralen Forderungen, dass wir genau das tun. Also insofern glaube ich, dass das eine gute Idee ist. Aber das ist, wie gesagt, etwas zusätzlich zu dem, warum wir heute hier sind. Das Zweite ist, wir brauchen in der Tat eine industrienahe Entwicklung. Ich spreche immer wieder mit Unternehmen, die sagen, ich hatte jemanden aus der Uni, der hat mir etwas ganz Tolles gezeigt. Und als ich es dann 24 Stunden und 7 Tage die Woche habe nutzen müssen, merkte ich, es hat eben nicht so geklappt. Das heißt, wir haben einen Vierklang wirklich zwischen Universität, zwischen Fraunhofer, zwischen Start-up-Unternehmen und eben einer Vielzahl von industrienahen Forschungseinrichtungen. Und wir brauchen diese Vielfalt, aber wir brauchen auch die Freiheit, dass die verschiedenen Einrichtungen frei arbeiten können. Denn nochmal, die Unternehmen brauchen Dinge, die sie rasch auch umsetzen können.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit der AfD. Herr Dr. Hahn, bitte.
Ja, Herr Vorsitzender, geschätzte Damen und Herren, erstmal vielen Dank Ihnen an die Runde, an alle Sachverständigen hier für die interessanten Einlassungen. Wir haben ja tatsächlich eine Problemlage, was kein Randproblem ist hier, sondern eigentlich ja sowohl Betroffene, das heißt Mitarbeiter betrifft, als auch die gesamte Wettbewerbsfähigkeit von Institutionen und Einrichtungen. Das ist also erstmal für mich wichtig, das Schadensbild, was wir ja bisher haben, generell zu analysieren, die Ursachen auch genauer unter die Lupe zu nehmen, um dann vielleicht, wir haben ja noch eine zweite und dritte Möglichkeit, dann eben auch ganz konkret hier zu fragen, was vielleicht noch besser wäre. Wir haben ja durchaus jetzt positive Rückmeldungen bekommen. Und wir haben Defizite, deshalb sitzen wir auch alle heute hier in Personalpolitik, Projektplanung, Kooperation. Wir wissen alle, dass wir auch eine große Abwanderung aus Deutschland haben, eben von Fachkräften, gerade von Akademikern. Das ist auch nicht zuträglich. Und wenn man sich diese Schäden anschaut, dann muss man vielleicht das ein bisschen aufsplitten und mal konkret fragen. Und das würde ich gerne von Ihnen wissen, wo denn die größten Defizite bisher ausgemacht werden. Also Personalabgänge wäre ein Thema. Haben Sie Leute, die tatsächlich weggegangen sind aufgrund von besseren Angeboten, möglicherweise aus dem Ausland oder von großen anderen Forschungseinrichtungen, ausbleibende Neueinstellungen, dass Stellen offen geblieben sind, dass Sie niemanden finden konnten zu den Tarifen, die Sie anbieten konnten, dass Verträge nicht verlängert wurden, dass Projekte, vielleicht ganze Projekte blockiert wurden und das vielleicht auch ein Reputationsschaden für die Institutionen, gerade im Vergleich, man schaut ja immer über den Teich gerne rüber, entstanden ist. Das heißt, wir müssen die Ursachen kennen, bevor wir uns jetzt hier auch dann entscheiden, ob dieser Gesetzesentwurf hier zuzustimmen ist. Und wenn ja, dann gibt es ja auch noch, da werde ich dann später noch drauf eingehen, die Stellungnahmen eben auch vom Bundesrat. Und insofern würde mich das interessieren und meine Fragen richten sich an eine große Forschungseinrichtung wie Helmholtz hier, der Professor Keller und sein Nachbar, der eben zum Schluss vorgetragen hat, der Dr. Wrobel. Danke.
Herr Keller, wollen Sie beginnen?
So, erstmal danke für die Frage. Also ich würde es vielleicht ein bisschen anders auffassen. Ich glaube, ich rede jetzt hier nicht von Defiziten, sondern wir reden hier eigentlich so, wie können wir das System, wie können wir das System besser machen. Sie wissen das ja vielleicht selber. Ich bin jemand, ich war 30 Jahre in Amerika und bin hier zurückgekommen. Ich habe mittlerweile jetzt 15 unserer Zentren besucht. Ich würde sagen, Deutschland ist nach wie vor ein fantastischer Standort. Und wir sind jetzt hier alle zusammen, um zu fragen, wie können wir das noch verbessern und besser machen. Ich sehe das hier im Gegensatz zu, dass Leute hier weggehen, sehe ich eigentlich genau den anderen Trend. Die Leute wollen hier zu uns kommen. Und das ist doch fantastisch. Und deswegen sitzen wir ja genau hier, dass wir sagen, wie können wir das noch verbessern, dass wir noch mehr Leute hierher zu uns bekommen. Und da brauchen wir eben mehr diese Flexibilität, wie ich das versucht habe auszulegen. Aber ich sehe, dass dieses Gesetz hier wirklich so der erste Schritt ist, in eine wirklich gute Richtung geht. Wir können das noch verbessern. Ich glaube, wir müssen einfach generell in Deutschland als Standort schneller werden. Wir reden ja alle davon, ein bisschen diese Bürokratie abbauen. Aber ich sehe das jetzt nicht als eine Krise, sondern ehrlich gesagt eher andersrum, als eine wahnsinnige Möglichkeit momentan, die Forschung hier, die in Deutschland ja wirklich fantastisch ist, noch weiter auszubauen.
Von mir zu der Frage. Aus unserer Sicht ist Deutschland stark im Bereich Bildung und Forschung. Wir haben Experten, wir haben tolle, kluge Köpfe, die tolle Sachen erfinden können. Wir haben die größte Hürde, Sachen, ich sag mal, Innovation auf die Straße zu bringen, ist die Bürokratie. Hinsichtlich Fachkräfte ist es so, dass wir einen Fachkräftemangel beobachtet haben und es besonders schwer hatten, qualifiziertes Personal einzustellen. Personal, was aus dem Ausland kommt, ist überrascht über die Vergütungsstrukturen, die wir anbieten können. Wir haben allerdings natürlich auch Schwierigkeiten, besonders qualifiziertes Personal zu halten. Ich bin im Bereich der Informatik unterwegs und dort werden halt von großen Unternehmen, durchaus amerikanischen Unternehmen, ganz andere Gehälter gezahlt, als wir bezahlen können.
Ja, vielen Dank. Wir machen weiter mit der SPD. Herr Holger Mann, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender, und insbesondere Dank an die Herren Sachverständigen für ihre Expertise und das breite Votum für diesen Gesetzentwurf. Und ich will auch noch mal betonen, uns freut, dass wir da jetzt auf der Strecke sind. Sie haben es ja selber hervorgehoben, es ist eine zielgerechte und vor allen Dingen angemessene Novelle. Sie ist haushaltsneutral, sie ist bürokratiearmer und damit handhabbarer und nicht zuletzt rechtssicher. Und ich glaube, damit kommen wir gemeinsam einen Schritt voran. Ich will noch mal in der ersten Runde an Herrn Professor Barton ein paar Nachfragen stellen. Sie haben gerade in Ihrem Statement die Novelle als großen systematischen Wurf bezeichnet. Wird Ihnen noch mal Gelegenheit geben, zu beschreiben, warum die dauerhafte Verankerung im Wissenschaftsfreiheitsgesetz für die Institute der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft so viel wichtiger ist als die eben bisherige über das Haushaltsgesetz, eher kurzfristige. Und ein zweiter Aspekt, Sie sind auch eingegangen auf Verlässlichkeit für die Forschung. Inwiefern stärkt die Novelle konkret die langfristige Fähigkeit, in großen Bundesforschungsprogrammen teilzunehmen, ohne dass eben Personalentscheidungen zur Einzelfallprüfung und dann potenziellen Rechts- und Prüfproblemen führen?
Ja, ich will mal versuchen, das so ein bisschen konkret zu fassen. Das Bundeshaushaltsgesetz ist ja ein jährlicher Vorgang. Und die Zeithorizonte, mit denen wir agieren, passen nicht dazu. Das heißt, unsere Geschäftsführungen haben zum Beispiel 5-Jahres-Verträge. Wir müssen den Leuten ja eine klare Perspektive auch geben. Und wir haben im Haushaltsgesetz immer wieder Änderungen drin gehabt. Da waren dann Dinge wie zum Beispiel, dass Institute, die überwiegend landesfinanziert sind, dort Ausnahmen Ausnahmeanträge oder Ausnahmen nutzen konnten. Das Problem ist aber, wenn Sie zum Beispiel als Institut plötzlich ein sehr großes EU-Projekt einwerben, dann ist es so, dass das ist bei uns auch wirklich passiert, dass so ein politikberatendes Institut, das überwiegend landesfinanziert war, große Bundes- und EU-Projekte eingeworben hat und plötzlich nicht mehr. Das heißt, sie plötzlich innerhalb eines Jahres ändern sich komplett die Spielregeln und Sie können dann nicht einfach fünfjährige Geschäftsführerverträge einfach mal so ändern. Das ist nur so ein Beispiel dafür. Wir haben durchaus Diskussionen auch mit dem Finanzamt. Wenn Sie jetzt die derzeitige Regelung nehmen, dass die Gehälter komplett aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb genommen werden sollen, dann ist es ja so, dass die Geschäftsführungen ja sowohl für den ideellen Bereich arbeiten, als auch für den wirtschaftlichen Geschäftsbereich. Das heißt, wenn Sie jetzt die Gehälter von Geschäftsführungen komplett in den wirtschaftlichen Geschäftsbereich reinbuchen, dann wird das von den lokalen Finanzämtern als sogenannte Gewinnverkürzung gewertet. Das heißt, da laufen Sie in solche Rechtskonflikte rein zwischen Steuerrecht, Subventionsrecht und so weiter. Das Ganze führt ja auch zu einer erheblichen Bürokratie. Wir haben jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass die Projektträger, die bundesverwaltete Projekte administrieren, zig neue Abfragen gemacht haben, neue Formblätter. Diese ganzen Dinge müssen bei uns in den Buchhaltungen abgewickelt werden. Das heißt also, dieses ganze Wechselspiel, was wir jetzt über die letzten Jahre hatten, hat erhebliche Ressourcen in unseren Instituten gebunden. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, mit einer klaren Regelung, die dauerhaft ist, entsprechend zu agieren, was auch gegenüber den Bund-Länder geförderten Institutionen hier eine Chancengerechtigkeit und gleiche Wettbewerbsbedingungen bedeutet. Denn die haben bisher ja auch schon davon profitiert.
Da würde ich, wenn ich darf, Herr Vorsitzender, gleich noch mal nachfassen. Sie haben es gerade schon angesprochen. Weiteres Argument ist es die Frage faire Wettbewerbsbedingungen und Beseitigung struktureller Nachteile. Sie hatten, glaube ich, das beschrieben mit, es schafft nicht mehr Privilegien, sondern eben tatsächlich mehr Fairness. Deswegen würde ich die Frage auch noch mal an Herrn Dr. Frobel geben, inwiefern durch die Novelle strukturelle Nachteile zu den Institutionen, die bisher bereits im Wissenschaftsfreiheitsgesetz gelisteten Forschungseinrichtungen bestehen, beseitigt werden. Und will dennoch auch noch mal danken für die solidarische Stellungnahme der Helmholtz-Gemeinschaft.
Sie sprechen mich an? Ja. Ich bin von der Zuse.
Das weiß
ich. Ach so, okay. Ah, okay. Okay. Ah, ja, okay. Dankeschön. Ja, Sie sprachen es an, ne? Also dass diese Regelung jetzt im Wissenschaftsfreiheitsgesetz reinkommt, ne, ist für uns dahingehend ein großer Fortschritt, weil dann damit in dem Gesetz auch die Gleichstellung zwischen diesen Forschungseinrichtungen, die es in Deutschland gibt, abgebildet wird. Ne? Diese Forschungslandschaft in Deutschland ist halt sehr unterschiedlich. Wir haben, wie gesagt, die Universitäten, wir haben die großen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, aber wir haben halt auch eine große Anzahl von kleinen, industrienahen Forschungseinrichtungen, die insbesondere den Mittelstand unterstützen. Und mit der Abbildung in dem Wissenschaftsfreiheitsgesetz sind diese jetzt gleichgestellt worden und auf eine Ebene gehoben worden, was wir natürlich sehr begrüßen.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit Bündnis 90 Die Grünen. Frau Eiser-Asar, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank an die Sachverständigen für ihre wertvollen Empfehlungen. Wir begrüßen den Gesetzentwurf, weil er ein praktisches Problem im Wissenschaftssystem adressiert und Forschungseinrichtungen mehr Spielraum im internationalen Wettbewerb um exzellente Fachkräfte eröffnet. Allerdings kann das tatsächlich nur ein erster Schritt sein. Deshalb haben wir einen Änderungsantrag mit dem auch Ziel einer Evaluation eingebracht, eine echte Entbürokratisierung, das heißt weg von Einzelfallkontrolle hin zu mehr Vertrauen und Pauschalfinanzierung ist notwendig, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Wissenschaftssystems weiter zu stärken. Mit unserem Antrag Modernisierungsagenda zur Entlastung der Wissenschaft und Forschung von kleinteiliger Bürokratie haben wir als Bündnis 90 Die Grünen zahlreiche Vorschläge zu einer deutlichen Entbürokratisierung des Wissenschaftssystems eingebracht. Insbesondere brauchen wir ein stärkeres Vertrauen in die Selbstregulierung der Wissenschaft anstatt einer staatlichen Kontrollkultur. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Keller. In Ihrer Stellungnahme zum Wissenschaftsfreiheitsgesetz haben Sie betont, dass weitergehende Flexibilisierungen, insbesondere im Personalbereich, notwendig sind. Was sind hier die größten Handlungsbedarfe aus Ihrer Sicht? Sie haben ja auch gerade erwähnt nochmal, dass Sie eben eine Ausweitung der Besserstellung auf alle Beschäftigtengruppen auch empfehlen. Wo sehen Sie den aktuell größten Handlungsbedarf, also bei welchen Berufsgruppen? Warum ist es so? Und der zweite Punkt ist, eben mit Blick auf die weitergehenden Notwendigkeiten der Entbürokratisierung. In unserer Agenda haben wir auch das Thema der schnellen Ausgründung adressiert. Welche Maßnahmen werden aus Ihrer Sicht zwingend und prioritär umzusetzen, insbesondere um den Technologietransfer auch zu stärken? Und der letzte Punkt ist, Sie hatten auch in Ihrer Stellungnahme das Thema der Berichtspflichten und der ministeriellen Zustimmungserfordernisse angesprochen. Welche konkreten, dringenden Handlungsbedarfe sehen Sie da? Vielen Dank.
Oh ja, das ist ein ganzer Fragenkatalog. Zuerst einmal, ich glaube, ist es wirklich wichtig, wie wir vorher gestellt haben, dass das geht, und Sie haben das ja auch so, es geht schon in die richtige Richtung. Das ist schon mal toll. So, und jetzt ist dann die Frage, wie können wir es denn noch besser machen? Und da vor allem sehe ich das ja, wenn ich unsere Zentren anschaue, wir begrüßen das natürlich, dass wir sagen, wir können Forscher auch Zulagen außertariflich, wenn sie einfach wirklich in diesem Feld, wie zum Beispiel jetzt KI, Sie haben das auch angesprochen, ich sehe das ja auch aus amerikanischer Seite, wir können da oft einfach wirklich nicht mithalten mit den Gehältern, die Google und Amazon zahlt, das verstehen wir auch, aber trotzdem müssen wir das Problem angehen. Aber das ist nicht genug. Wenn Sie zum Beispiel Großgeräte bauen oder große Anlagen bauen, brauchen Sie auch Experten in diesen, was wir nennen, Operations. Und das ist so zum Beispiel halt aus der amerikanischen Sicht, wo dieses, wir nennen das Simultaneous Excellence, wo wir brauchen tolle Wissenschaft, aber auch tolle Operations. Also in Deutschland, dieses Wort Operation, ist es kaufmännisch im Prinzip, aber da brauchen wir eben auch Experten. Und die können zum Teil einfach nicht in diesen jetzigen Tarifen, da haben wir Schwierigkeiten. Also wir müssen da deswegen das ausweiten und auch auf die Exzellenz schauen, die auch aus der Forschung auch in diese Operation geht. Nur dann können wir auch exzellente Wissenschaft bauen. So, das zweite große Punkt, ich würde das alles zusammenfassen in die Bürokratie. Ich komme jetzt gerade aus einem fantastischen Institut im Saarland, CISPA. Und wenn ich mir da anschaue, die Startups, die da momentan gegründet werden, es ist fantastisch. Also wir haben hier wirklich ganz, ganz tolle Sachen in Deutschland. Aber der Prozess, diese Ausgründung, das ist zu kompliziert. Wir sagen zum Beispiel, Sie haben das angesprochen mit der Industrie. Wir müssen absolut näher mit der Industrie arbeiten, auch aus den großen Forschungseinrichtungen. Wir brauchen das, um Innovation zum nächsten Level zu bringen. Da müssen wir schneller sein, da müssen wir agiler sein, da müssen wir auch bessere, schnellere Verträge erzielen können. Und das ist alles, was ich in diesen Bürokratie zusammenfasse. Und wir, glaube ich, Deutschland als Innovationsstandort wirklich zum nächsten Level bringen können, wenn wir da schneller und agiler vorgehen können. Und Sie haben das auch erwähnt. Ich glaube, man muss den Forschungseinrichtungen auch das Vertrauen aussprechen. Und das heißt natürlich dann auch, wenn da gezielt Kontrollen durchgeführt werden und es wird was verbockt, dann heißt das auch ganz, ganz konkrete Konsequenzen. Aber ich glaube, mit dieser Feinregulierung, die momentan hier in Deutschland stattfindet, verlangsamen wir unser System.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit der Linken. Frau Lemke, bitte.
Ja, vielen Dank. Herr Keller, Sie haben die Wichtigkeit von Tarifbindungen angesprochen, die wir brauchen, um die außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu stärken, gerade weil dort ja zum Beispiel 65%-Stellen sehr übrig sind. Welche bundespolitischen Hebel sehen Sie denn, die am besten geeignet sind, um eine weitgehende Tarifbindung in den außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu erreichen?
Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete. Ich bin dankbar, dass Sie noch mal das Thema der Tarifbindung ansprechen, weil das zum einen eben die Voraussetzung ist, die Forscherinnen und Forscher, die heute schlechter als zum Beispiel an den Hochschulen behandelt und bezahlt werden, aufzuwerten. Aber auf der anderen Seite, das hatte ich ja ausgeführt, auch die Lösung wäre, per Tarifvertrag eine bessere Bezahlung von Forscherinnen und Forschern zu bewerkstelligen, die rechtssicher ist, die fair ist und übrigens auch zum Bürokratieabbau beitragen würde, weil ein Tarifvertrag dann für alle Forschungseinrichtungen in gleicher Weise gilt und man nicht dann immer bei jedem einzelnen Arbeitsvertrag nochmal überlegen muss, was machen wir jetzt. Was kann der Bund tun? Also da gibt es aus meiner Sicht zwei Hebel. Das eine ist, vor kurzem wurde das Tariftreuegesetz verabschiedet und Wir als GW waren schon sehr enttäuscht, dass der ganze Bereich der Zuwendungen auch an Forschungseinrichtungen gar nicht in den vom Geltungsbereich dieses Gesetzes erfasst wird. Ich hatte ja vorher die Zahl genannt. Allein über den Pakt für Forschung und Innovation werden weit über 10 Milliarden Euro ausgeschüttet an die Forschungseinrichtungen, außerdem noch an die DFG. Das ist auch gut und richtig so, dass die Einrichtungen diese Verlässlichkeit haben und dass es Aufwüchse gibt. Aber es ist dem Bund und übrigens auch den Ländern, die an der Finanzierung beteiligt sind, offensichtlich gleichgültig, ob diese Forschungseinrichtungen Tarifverträge haben oder nicht. Und das ist ein interessanter Widerspruch, weil wenn das Bundesforschungsministerium eine Reinigungsfirma beauftragt, muss die einen Tarifvertrag haben. Wenn aber die Forschungseinrichtungen finanziert werden, spielt es keine Rolle. Das ist ein interessanter Widerspruch, der mich wundert. Und darum könnte man das Tariftreuegesetz ändern. Die zweite Möglichkeit ist der Pakt für Forschung und Innovation. Es gibt ja jedes Jahr auch diese sehr umfangreichen Monitoringberichte. Und es gibt auch die Kriterien, die bei den Monitoringberichten von den Forschungseinrichtungen abgearbeitet werden müssen. Und da beachte ich schon mit großem Interesse, dass Bund und Länder da immer auch noch mal nachfassen, ne, und das Thema Arbeitsbedingungen thematisieren und sagen, hier müsst ihr aber noch mehr tun. Es müssen attraktive Arbeitsbedingungen geschaffen werden, die Karrierewege müssen stabiler ausgestaltet werden. Das ist alles der richtige Ansatz. Aber bei diesen Kriterien fehlt eben das Kriterium Tariftreue, Tarifbindung aus meiner Sicht. Ist eine Tarifbindung, wäre eine wichtige Voraussetzung, dann dass Gewerkschaften und Arbeitgeber auf Basis eines Interessenausgleichs dann faire Befristungsregelungen, faire Vergütungssysteme und faire Beschäftigungsbedingungen aushandeln könnten, ohne dass sich dann Bund und Länder da bisher ja auch leider relativ erfolglos dann einmischen müssten. Darum wären das die zwei Hebel, Pakt für Forschung und Innovation oder das Tariftreuegesetz.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Sie haben ja auch schon angesprochen, dass ja gerade für den akademischen Mittelbau in den Forschungseinrichtungen da äußerst prekäre Arbeitsbedingungen herrschen, gerade wegen der hohen Befristung und dadurch entstehenden sehr großen Abhängigkeitsverhältnissen. Mich würde noch mal interessieren, wie wirkt sich das aus, insbesondere auf die strukturelle Begünstigung von Machtmissbrauch? Und wirkt sich das auch aus nach Ihrer Wahrnehmung auf die Fähigkeit der außeruniversitären Forschung, qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen und zu halten? Und in welchem Verhältnis steht das zu den Auswirkungen des Besserstellungsverbots?
Herr Keller. Ja, also in der Tat haben befristete Beschäftigungsverhältnisse viele negativen Folgen, nicht nur für die Forscherinnen und Forscher, sondern auch für die Institution. Und ist auch ein Faktor, ich betone ein Faktor dafür, dass es Machtmissbrauch nicht nur in der außeruniversitären Forschung, auch in den Hochschulen gibt. Also es gibt Macht und in dem Moment, wo wir Bedingungen haben, Abhängigkeiten, die mit befristeten Beschäftigungsverhältnissen einhergehen, dann sind die Voraussetzungen dann günstiger, dass tatsächlich auch diese Macht missbraucht wird. Von daher ist das richtig. Zum anderen Teil der Frage. Wir beobachten in der Tat, dass in bestimmten Fächern im IT-Bereich, im MINT-Bereich es einen großen Fachkräftemangel gibt. Es gibt einen großen Wettbewerb mit der Industrie, auch mit ausländischen Einrichtungen. Und dazu kommen zum einen natürlich in der Tat teilweise Nachteile in der Vergütung, die schon von den Kollegen angesprochen wurden, aber eben auch das Ausmaß an Zeitverträgen und unsicheren Karrierewegen, die auch zum Beispiel die Familienfreundlichkeit dieses Berufs beeinträchtigen. Die sind im internationalen Vergleich fast beispiellos in diesem Ausmaß. Und auch das ist ein Faktor, der viele abschreckt oder zu der Entscheidung kommen lässt, dann irgendwann aus dem Beruf auszusteigen. Und darum finde ich, aus Sicht der GEW sollte der Bund beides im Blick haben. Nicht nur die Besserstellung derjenigen, die abwandern könnten oder nicht zu den Forschungseinrichtungen kommen, sondern auch die Schlechterstellung im Vergleich mit anderen Arbeitsbereichen abzustellen. Auf beides kommt es an.
Ja, vielen Dank. Herr Hahn hat sich gemeldet. Wir machen ja eine Nachfragerunde. Wollen Sie Ihre Frage in der Nachfragerunde stellen? Dann danke ich Ihnen für das Verständnis. Wir gehen in die erste Nachfragerunde und beginnen wieder mit Herrn Albani für die CDU-CSU.
Ja, herzlichen Dank schon mal bis hierher. In der zweiten Fragerunde für mich hätte ich Herrn Wrobel noch mal die Frage, können Sie noch mal umreißen, von welch einem bürokratischen zeitlichen Aufwand die bisherige Bedienung des Besserstellungsverbotes mit Ausnahmestellung und so weiter und so weiter, damit wir noch mal eine Vorstellung haben von der Größenordnung dessen. Und die zweite Frage, die ich gleich formulieren will, geht an Herrn Professor Keller. Hier geht es ja jetzt zielgerichtet um die Projektförderung und auf ein spezifisches Instrument. Sie haben ja gesagt, Sie begrüßen das, aber es gibt darüber hinaus Dinge. Wir haben ja mit dem Innovationsfreiheitsgesetz ein weiteres Gesetz in der Pipeline, in dem wir die Dinge dann entsprechend adressieren wollen, die weiterhin sozusagen schwierig sind. Könnten Sie beide, Herr Wrobel vorher auch noch mal, und Sie sagen, wie wichtig die zeitliche Skala ist, also zum einen jetzt für diesen Gesetzesentwurf und zum zweiten aber auch für die Fragestellung des Innovationsfreiheitsgesetzes. Denn die Frage ist ja, macht man ein Opus Magnum in vielen Jahren oder geht man halt jetzt genauso pragmatisch vor und versucht hier in bestimmten Schritten die Freiheit zu erhalten und würde das Vorteile an der Stelle bringen? Oder sagt man lieber, wenn nicht alles, dann lieber und so weiter?
Zum ersten Teil der Frage, der Aufwand ist erheblich. Wir haben es natürlich nicht in der Stoppuhr gemessen, aber ich muss sozusagen jeden Mitarbeitenden, wir haben 150 Menschen in etwa, detailliert in den TVÖD eingruppieren, auch wenn wir selbst den TVÖD nicht anwenden. Und das geht nicht nur dahingehend, dass die monetären Sachen betrachtet werden, sondern es werden auch nicht monetäre Sachen betrachtet, wie zum Beispiel werden befragt, wie die Ausstattung der Büros sind, wie denn Dienstreisen stattfinden. Das ist natürlich ein erheblicher bürokratischer Aufwand. Der zweite Teil der Frage ist, wir müssen dieses Thema jetzt so schnell wie möglich vom Tisch kriegen, weil es es einfach bremst. Und bremsen bedeutet keine Innovation in die Praxis. Ansonsten stellen wir sehr viele Hoffnung an das Innovationsfreiheitsgesetz, uns von weiteren bürokratischen Hürden zu belasten. Denn unser größter Hemmnis, Transfer wirksam zu machen, ist zurzeit die Bürokratie.
Herr Abgeordneter Barnemin, ich sage Ihnen, und ähnlich wie Herr Rubel, es brennt, die Zeit ist wichtig, wir müssen diese Bürokratie abbauen, aber auf der anderen Seite gebe ich Ihnen recht, wenn wir jetzt dann noch irgendwie 5 Jahre darauf warten, dann hilft uns das auch nicht. Also manchmal muss man einfach den nächsten Schritt gehen, um dann vielleicht auch zu überlegen, was dann der nächste größere ist, und das haben wir ja versucht hier auszulegen, aber es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn wir Deutschland als Innovationsstandort und Innovation wieder auf unsere Flagge schreiben, dann müssen wir diese Themen angreifen. Das heißt also nicht, dass wir jetzt warten sollen, bis wir alles perfekt haben, weil das Leben ist nie perfekt. So wird das nicht funktionieren. Aber mein Appell wäre schon zu sagen, okay, wie gehen wir das so schnell wie möglich an? Weil wir brauchen da wirklich eine Erleichterung. Sonst sehe ich, und wie gesagt, so jetzt 5 Monate hier zurück in Deutschland, wir haben, wie vorher, es ist hier wirklich noch eine fantastische Wissenschaftslandschaft. Aber wir müssen da in die Gänge kommen. Wir brauchen diese Innovation wieder, und zwar schnell.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit Herrn Hahn für die AfD, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, liebe Sachverständige. Ich finde es gut, wenn wir hier in dieser Runde, dafür sind wir da, auch Probleme ansprechen und auch Kritiken und Wünsche natürlich auch platzieren und nicht sagen, wie, also das ist jetzt zumindest mein Ansatz, nicht sagen, es war alles gut und es wird jetzt noch besser. Also das hört man ja andererseits schon häufig genug. Nein, wir müssen die Probleme ansprechen. Und da bin ich Ihnen, Herr Dr. Wrobel, auch dankbar, dass Sie das hier adressieren, sonst kann es auch nicht besser werden. Aber Sie sind ja auch schon jetzt seit Jahrzehnten, kennen die Wissenschaftslandschaft gerade aus der Perspektive Ihres kleineren, sozusagen Ihrer kleineren Einrichtung auch ganz gut und kennen die Verhältnisse vor Ort. Fachkräftemangel haben Sie angesprochen, geringe Vergütung, Bürokratie. Mich würde jetzt interessieren, sind das die entscheidenden Lücken? Sie haben gerade gesagt, die Bürokratie ist das Hauptthema. Ihr Kollege Keller, Dr. Keller, hatte das Tariftreuegesetz angesprochen. Für mich ist das jetzt wichtig, dass Sie genau sagen, in der Bürokratie was, und auch bei den beiden anderen Punkten, wird das durch diesen Gesetzesentwurf dann tatsächlich behoben, oder was würden Sie sich sonst noch an anderen Dingen hier wünschen, dass das vielleicht dann besser behoben wird? Ich spreche jetzt schon mal grob an eben diese Gedanken vom und das Papier vom Bundesrat. Ist da etwas drin, wenn man das erweitern würde, zum Beispiel auf weitere Institutionen? Was würden Sie davon halten?
Herr Wrobel.
Es sind viele Fragen für wenig Zeit. Ich erwarte erstmal davon, dass es keine detaillierte Prüfung mehr gibt hinsichtlich der Eingruppierung der Mitarbeitenden und damit ein erheblicher Abbau von Bürokratie und Verwaltung, sowohl bei uns, ich will es mal nochmal anwählen, nicht nur bei uns, sondern auch bei den Projektträgern, die auf der anderen Seite dafür sozusagen auch stehen. Der andere Punkt, der Bürokratieabbau betrifft, wir sind in den Forschungsprojekten maßgeblich damit beschäftigt, diese sehr detailliert zu planen, bis hin zu sehr detaillierten Arbeitsplänen, bis hin zu Dienstreisen, die in 3-4 Jahren stattfinden, das dann wiederum dann in den Projekten auch wieder zu Bericht erstatten, halbjährlich, jährlich, auch wiederum sehr detailliert. Und das führt dazu, dass unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter in überwiegender Zeit oder in einem sehr großen Teil ihrer Zeit damit beschäftigt sind, Papier zu produzieren und Berichte zu erstellen, Pläne zu machen. Und das bremst uns unheimlich aus. Den letzten Teil der Frage hatte ich vergessen.
Frage war Übertrag auf das Papier vom Bundesrat, dass das jetzt vielleicht nicht nur aus Ihrer Perspektive, Ihrer Institution, sondern auch auf andere Institute ausgedehnt wird.
Ja, in dem Papier vom Bundesrat geht es um maßgeblich vom Bund finanzierte Institute. Damit ist im Grunde genommen schon wieder ein Bürokratiemonster aufgemacht. Was sind denn maßgeblich vom Bund geförderte Institute? Das muss also irgendwie nachgewiesen werden und bewertet werden. Hier besteht auch die Gefahr, dass das interpretiert werden kann, maßgeblich vom Bund finanziert ist institutionell gefördert. Aber es geht gerade um die nicht institutionell geförderten Einrichtungen. Und diese Definition nicht institutionell gefördert ist sehr eindeutig und mit einem Häkchen zu belegen.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit der SPD. Holger Mann, bitte.
Danke, Herr Dr. Frohbe, nochmal für diese klare Aussage. Auch wir haben die Vorschläge des Bundesrates bewertet und sind der Meinung, dass sie in Teilen den Gesetzentwurf konterkarieren und werden eher in der Koalition beraten, wie man partiellen Interessen nachkommen kann, ohne das zu tun. Aber wir nochmal abstellen auf das, was Sie schon beschrieben haben, auch nochmal in Richtung Herrn Professor Barton mit seiner Forschungsgemeinschaft. Das Thema Wegfall von Einzelanträgen haben Sie ja positiv gewürdigt. Vielleicht können Sie nochmal plastischer machen, was das jetzt im Konkreten heißt. Heißt, wenn sie eben nicht mehr davon betroffen sind, was das vielleicht auch an Entlastung für Ministerien und Verwaltung bedeutet. Und an Sie beide, also auch nochmal an die CUSE-Gemeinschaft, wollte ich nochmal fragen. Wir haben ja hervorgehoben, es ist zumindest haushaltsneutral, nicht zwingend kostenneutral, aber haushaltsneutral. Zum einen, was setzt das für ein Signal in Ihrer Einrichtung und wie sehr werden Sie dann auch mit diesem neuen Recht umgehen, weil es ja auch aus privaten sozusagen Mitteln gegenfinanziert werden muss, um uns eine Idee zu geben. Vielen Dank.
Also um mal den Aufwand konkret zu verifizieren, also es gab 82 Ausnahmeanträge, die zu diesem Gesetz, zu diesem Besserstellungsverbot an die Ministerien gegangen sind. Und die sind dann zwischen dem Wirtschaftsministerium, dem Forschungsministerium und dem Finanzministerium über 3 Jahre hin und her gewandert. Und es gibt bis heute keine abschließende Bewertung an dieser Stelle. Allein unsere, also die Anträge aus meinem Institut, haben etwa Rechtsberatungskosten von 20.000 Euro erzeugt, weil sie dort sehr detailliert die Vertragsgeschichten durchgehen müssen und so weiter und so fort. Da ist also richtig, richtig viel Geld verbrannt worden. Und von daher ist das, glaube ich, plastisch genug an dieser Stelle. Der zweite Punkt ist natürlich, man darf sich das auch nicht zu einfach vorstellen, welche Unruhe das Ganze erzeugt hat. Es gab ja dann durchaus die Drohung, auch Mittel zurückzufordern. Und das hat natürlich, wir haben etliche Projekte, zum Beispiel auch an meinem Institut, die natürlich in Kooperation mit der Wirtschaft laufen. Und das hat natürlich zu einer erheblichen Verunsicherung bei unseren Industriepartnern geführt, die dann teilweise auch aus den Projekten ausgestiegen sind, wenn dann so ein Risiko irgendwo in der Luft ist, dass dann Dinge zurückgefordert werden und so weiter. Zum anderen ist natürlich auch in dieser Konstellation Zusammenarbeit mit Industrieunternehmen immer das EU-Beihilferecht im Hintergrund. Das heißt, das ist bürokratisch schon sehr aufwendig. Und wenn dann solche Risiken noch dazukommen, sinkt natürlich die Bereitschaft von Industrieunternehmen, in solchen Projekten mit Forschungseinrichtungen zusammenzuarbeiten. Von daher ist das jetzt, glaube ich, exakt, das habe ich jetzt ja auch immer wieder gesagt, das richtige Signal, das hier gesendet wird. Zum anderen, das darf man auch nicht unterschätzen, senden wir hier das Signal in Richtung unserer Industriepartner, wir können Bürokratieabbau. Wir sagen nicht immer nur, wir machen es und dann gibt es neue Regelungen, sondern hier wird wirklich mal reduziert. Und ich glaube, das ist einfach mal ein wirklich positives Signal, das wir an alle unsere Partner senden.
Vielen Dank, Frau Azar, für die Grünbitte.
Vielen Dank. Nochmal Bezug nehmend zu unserem Antrag Modernisierungsagenda zur Entlastung der Wissenschaft und Forschung von kleinteiliger Bürokratie. Da haben wir eben auch den Technologietransfer oder generell den Transfer und die Förderung im Blick und haben zum Beispiel vorgeschlagen, den Technologie- und Wissenstransfer in die Abgabenordnung, was die Gemeinnützigkeit anbelangt, aufzunehmen. Mich würde tatsächlich interessieren, die Frage richtet sich an Herrn Professor Barton und an Herrn Professor Keller, konkrete Transferprojekte aus der Vergangenheit, die tatsächlich aufgrund von Bürokratie gescheitert sind, ob Sie da Beispiele haben und in Richtung von Herrn Professor Keller Best Practices sozusagen, was können wir aus den USA in dem Bereich vielleicht lernen, auch mit Blick auf das Innovationsfreiheitsgesetz?
Gut, also ich natürlich dadurch, dass ich jetzt 5 Monate hier bin, kann ich jetzt also nicht Beispiele zeigen, wo das nicht funktioniert hat. Aber wenn in den Zentren von Leuten, die ausgegründet haben, hört man einfach im Prinzip so die generelle Sache, dass alles sehr, sehr lange dauert, dass da eben diese Bürokratie. So, was können wir aus Amerika lernen? Ich selbst war 10 Jahre in einer Startup, die dann auch public gegangen ist. Ich selbst habe auch noch mit einer Firma gegründet. Und da muss ich schon sagen, so wie ich jetzt unsere Leute rede und was ich persönlich in Amerika gemacht habe, dann geht es in Amerika schon wesentlich schneller. Und was ist jetzt also die gezielte, und das kommt zurück, ich glaube, wir müssen den Leuten, die einfach was ausgründen wollen, auch die Freiheit und das Vertrauen geben, dass das in den richtigen Wegen führt. Und dann ist es einfach oft auch wichtig, zum Beispiel, wenn zum Beispiel IP von den Instituten genommen wird, wie gehen wir damit um? Ich weiß, dass es alles hier auch sehr kompliziert ist, aber ich glaube, dass wenn mein Eindruck jetzt wirklich aus diesen 5 Monaten und diesen 15 Zentren, die ich jetzt besucht habe, dass wir hier total viel Potenzial haben und da stecken tolle Ideen in unseren Wissenschaftlern. Wir müssen aber auch das angreifen, dass momentan ist es immer so, dass in Deutschland ist es immer so ein bisschen das Stigma, wenn ich jetzt eine Firma gründe und ich scheitere, dann bin ich so dieser Loser, wie man so schön sagt. In Amerika ist es genau das andere. Wir müssen auch da an diesen Problemen arbeiten. Wir müssen unsere Leute dazu, dass sie auch den Mut haben und dass es dann auch okay ist in unserer Gesellschaft, dass man vielleicht auch mal was startet, was dann vielleicht nicht funktioniert. Und das, glaube ich, ziehe ich auch so für die Wissenschaft, dass wir müssen in der Wissenschaft auch den Mut haben, Projekte anzugehen, wo wir nicht immer wissen, dass es 95% funktionieren wird. Es ist okay, dass man auch mal nicht funktioniert. Und vor allem ganz gezielt wieder mit der Industrie, wenn man in der Industrie zusammenarbeitet und die Industrie sagt einem, dass dieses Projekt nicht skaliert werden kann, okay, wieso macht man das dann, wenn man es dann letztendlich in die Industrie bringen will? Das sind eben so genau diese Sachen, wo in Deutschland brauchen wir dieses schnellere Vorgehen, auch den Mut zum Risiko und das Vertrauen für unsere Leute. Und vor allem, wenn wir Leute haben, die was ausgründen wollen, wenn wir das ihnen nicht geben, gehen die in andere Länder. Und das sieht man dann auch, wo dann die Staaten, wird hier gestartet und wenn es dann um das größere Geld geht, weil es eben dann sehr bürokratisch und noch schwieriger wird, gehen diese Firmen weg. Und das müssen wir verhindern. Die Firmen müssen hier bleiben.
Frau Lemke, vielen Dank, bitte.
Ja, wir reden ja heute über eine Ausweitung des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes, das ja den großen Forschungseinrichtungen schon jetzt weitgehende organisatorische Freiheiten lässt. Gleichzeitig erleben wir ja auch immer wieder Skandale, was Machtmissbrauch oder auch unzulässige Mittelverwendung angeht. Herr Keller, gibt es aus Ihrer Sicht Aspekte des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes, die vor diesem Hintergrund auf den Prüfstand gehören oder wo eine verbesserte Kontrolle sinnvoll wäre?
Ich gehe mal davon aus. Ich bin der Keller, der gemeint ist mit der Frage. Vielen Dank für die Frage. Also ich begrüße zunächst mal die Idee, das Wissenschaftsfreiheitsgesetz zu evaluieren. Deswegen habe ich auch mit Interesse den Änderungsantrag der Grünen-Fraktion gesehen. Finde es aber wichtig, dass man bei dieser Evaluation nicht schon von vornherein eine Richtung vorgibt. Also man muss es noch weiter flexibilisieren, entbürokratisieren, sondern es ist ja auch denkbar, dass bestimmte Regelungen vielleicht auch zu Missständen beigetragen haben. Ich weiß es nicht, weil ich so eine Evolution nicht gemacht habe, aber das sollte ergebnisoffen sein. Und wenn Sie jetzt noch mal das Thema Machtmissbrauch ansprechen, das hat natürlich ganz viele Ursachen, der Machtmissbrauch. Ich glaube, in erster Linie sind das hier Governance-Probleme oder auch die Skandale, die wir in den letzten Jahren in den Medien hatten. Beispiel Fraunhofer Gemeinschaft, wo es hier um unangemessene Ausgaben und Ähnliches gab. Ich glaube, hier war das Hauptproblem die Governance-Struktur. Wir haben also eine sehr steile Hierarchie in diesen Instituten, eine starke Stellung der Direktorinnen und Direktoren und auch der Leitung der einzelnen Institute bzw. Zentren und auch der Dachorganisation. Und da muss man, glaube ich, ansetzen. Es kann natürlich auch sein, dass die Flexibilisierung der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen, wie sie das Wissenschaftsfreiheitsgesetz herbeigeführt hat, auch dazu beigetragen haben. Ich denke, das sollte in der Tat Gegenstand einer Evaluation werden. Und ich möchte Bund und Länder auch an der Stelle empfehlen, bei den Monitoringberichten von Forschungseinrichtungen, die über den PFI gefördert werden, auch stärker das Thema Governance-Strukturen mit hineinzunehmen. Das ist im Kontext von Machtmissbrauch thematisiert worden, aber auch gezielter zu fragen, inwieweit gehen Forschungseinrichtungen mit dem Problem des Machtmissbrauchs um? Welche Gegenmaßnahmen haben sie? Dank der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage, die ja Ihre Fraktion, Frau Lemke, gestellt hat, wissen wir ja, dass da schon einiges in die Wege geleitet wurde. Das sollte auch Gegenstand des PFI-Monitorings werden. Dankeschön.
Vielen Dank. Jetzt haben wir noch kurz Zeit für eine Nachfrage der Union aus dieser Runde.
Ja, danke schön. Herr Dr. Wrobel, Sie hatten in Ihrer Stellungnahme noch eine Änderung zu den Gemeinkosten erwähnt. Könnten Sie dazu noch mal ausführen, warum das notwendig ist und aus Ihrer Sicht und wie wichtig das ist, dass wir so etwas noch integrieren?
Ja, vielen Dank. Das ist ein ziemlich technisches Detail. Wir sind als gemeinnützige Forschungseinrichtung steuerlich in vier Sphären aufgeteilt. Es gibt den ideellen Bereich, es gibt den Zweckbetrieb, es gibt den Vermögensverwaltung, es gibt den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Wenn ich jetzt entsprechend dem Haushaltsgesetz Beschäftigte, die nicht direkt in Projekten gefördert sind, über das Besserstellungsgrenzen hinaus vergüten möchte, kann ich das machen. Die Gefahr besteht, und die hat Herr Katzek vorhin schon angesprochen, dass in der steuerlichen Zuordnung der Kosten wir diese Kosten nicht eins zu eins in den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb rein orientieren können, aus dem das Geld eigentlich genommen wird. Steuerlich wird betrachtet, was machen diese Menschen, und sobald sie irgendetwas zu tun haben mit dem Institut, mit den Forschungsprojekten, mit dem Satzungszweck, werden ihre Kosten auf diese vier Sphären aufgeteilt. Und in dem Moment, wo diese auf diesen vier Sphären aufgeteilt werden, werden diese Kosten eben schon wiederum aus Gemeinkosten oder zu einem minimalen Teil aus den Gemeinkosten von öffentlichen Projekten finanziert. Das ist sozusagen ein technisches Detail, und es ist halt auch die Gefahr, die dort besteht, ist, wenn wir an dieser Stelle steuerlich nicht ganz sauber sind, besteht die Gefahr für die Institute, die Gemeinnützigkeit zu verlieren. Und Gemeinnützigkeit zu verlieren in dem Bereich ist praktisch der Worst Case.
Vielen Dank.
Und herzlichen Dank. Ich hätte jetzt noch eine letzte kurze, schnelle Frage an Herrn Professor Keller. Sie hatten ja einige Punkte erwähnt, und wenn wir uns jetzt darauf einigen, kleine Schritte, schnelle Schritte sind sinnvoll. Was wäre denn dann aus dem Katalog derer, die Sie gesagt haben, die beiden Hauptschritte, wo Sie sagen, das muss jetzt als nächstes kommen? Alle müssen kommen, das haben wir verstanden, aber was wären die nächsten?
Von unserer Sicht ist so die nächsten großen Schritte sind Nummer eins, dass das auch zählt auf Operations, so wie wir es nennen, weil wir da einfach vor allem, wenn wir große Geräte bauen, große Anlagen bauen, das hoffentlich ja jetzt auch, wenn das sehr aktuell wird in Deutschland, dann brauchen wir auch da Top-Leute. Und da müssen wir dran gehen, unbedingt. Und das Zweite ist, ich würde das zusammenfassen, wirklich in dieses Größere, wie können wir Berichtpflichten abschaffen und wirklich das Vertrauen in die Zentren, in die Organisation uns zurückgeben, damit die Leute wirklich ihre Wissenschaft machen können und dann natürlich auch überwacht werden. Das verstehe ich ja auch, das brauchen wir natürlich auch. Aber wir müssen da einfach wieder das Vertrauen in die Wissenschaft, in die Organisationen zurückbringen und damit einfach das dann auch schneller und damit Bürokratie abbauen, mit diesen ganzen Bereichen und Berichten, die wir schreiben müssen. Wir müssen das zurückfahren. Das wären so meine zwei wirklichen Hauptpunkte.
Vielen Dank. Wir haben Zeit, wenn gewünscht, für eine zweite kurze Nachfragerunde. Möchte die CDU die Nachfragerunde bedienen? Nein, nicht. Vielen Dank. Die AfD. Herr Hahn.
Würde ich machen. Danke, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, liebe Sachverständige. Ich möchte jetzt schließlich im Speziellen noch auf die Reichweite eben dieses Kreises der erfassten Institutionen eingehen. Denn selbst wenn man den Regierungsentwurf als Schritt in die richtige Richtung, das wurde ja häufig hier auch so betont, wahrnimmt und bewertet, bleibt die Frage, ob seine enge Abgrenzung sachlich genügt oder ob man damit erneut betroffene Einrichtungen eben außen vor lässt, wie dies vom Bundesrat, ich hatte das eben schon erwähnt, in seiner Stellungnahme auch ausgeführt wird. Deshalb meine Frage an Herr Dr. Katzek. Sie hatten ja vorhin auch den Druck auch auf die Unternehmen, Unternehmenslandschaft angesprochen, auch die Standortnachteile. Schön, dass das mal jemand ausspricht. Meine Frage an Sie, halten Sie die Erweiterung des Kreises der erfassten Institutionen für notwendig im Sinne des weitergehenden Entwurfs des Bundesrates? Und wenn nicht, weshalb halten Sie das nicht für nötig? Danke.
Ja, die Frage ist in der Tat gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich natürlich, wenn ich das Wort Freiheit ernst nehme, möchte ich natürlich möglichst vielen eine Möglichkeit geben. Auf der anderen Seite haben wir die Erfahrung in der Vergangenheit gemacht, immer kommt einer um die Ecke und sagt, ich bin nicht berücksichtigt. Da müssen wir jetzt mal von weg. Also bei uns ganz persönlich war es genau dasselbe. Ja. Ich war auch in der Fragestellung, bin ich eigentlich ein Forschungsinstitut oder nicht, obwohl ich ja eine GmbH bin, die eigentlich ein Clustermanagement bin. Es hat am Ende des Tages funktioniert und es hat bei ganz, ganz vielen anderen auch funktioniert. Ich glaube, der Fokus sollte jetzt wirklich darauf liegen, diesen ersten Schritt mit diesem Gesetz zu gehen. Dann zu gucken, welche weiteren Schritte kann man gehen. Ist hier Herr Albani, Entschuldigung, haben es ja gerade auch noch mal in der Frage klar positioniert. Ich bin darauf nicht vorbereitet, sonst hätte ich Ihnen jetzt hier 30 Sachen vorschlagen können, weil ich habe mit meiner Mitarbeiterin mal eine kleine Wette gemacht, ob wir denn über 30 kommen von Dingen, wo wir uns die Haare gerauft haben. Also da ist noch eine Menge zu tun. Darauf würde ich den Fokus tatsächlich legen. Deshalb finde ich eben auch die Idee von Ihnen, Frau Asab, jetzt mal Ihrer Fraktion, interessant. Also Evaluierung klingt immer so ein bisschen, noch mehr Berichte schreiben, da haben wir ja schon gelernt, das wollen wir nicht. Aber der entscheidende Punkt ist, lasst uns doch wirklich mit den Betroffenen reden, fokussiert zu gucken, was man machen kann. Und Sie haben ja sehr interessante Stichworte genannt, ne? Mehr Vertrauen haben. Also das finde ich jetzt schon, das ist schon mal eine klare Botschaft, die mich übrigens erinnert, Holger Mann, wenn ich das sagen darf, der Wirtschaftsminister von Brandenburg, SPD, ist angefangen genau mit dem Satz. Ich möchte gerne mehr Vertrauen in meine Institutionen haben, anstatt immer neue Regeln. Also insofern ist das zumindest etwas Sympathisches.
Vielen Dank.
Fünf Sekunden habe ich noch. Ganz kurze Bitte oder Nachfrage. Egal, ob es 30 sind oder 25, 20, uns wird das alle sehr interessieren. Vielleicht könnten Sie diese Punkte einfach mal uns zur Verfügung stellen. Ich glaube, das würde uns allen sehr weiterhelfen hier. Danke.
Ja, dem stimme ich zu. Vielen Dank. Machen wir weiter mit Herrn Mann, SPD.
Ich will nochmal deutlich sagen, es lohnt sich nicht nur die Äußerung des Bundesrates, sondern auch die Gegenäußerung der Bundesrepublik dazu zu lesen. Und ich habe die Sachverständigen und mehrere dazu ganz klar verstanden, dass die Ausweitung oder die Änderung auf maßgeblich wieder neue Rechtsunsicherheiten schaffen würde, die den vorliegenden Gesetzentwurf konterkarieren würde. Insofern vielleicht nimmt man das auch zur Kenntnis, was hier gesagt wurde. Aber weil gerade in der Runde keine Zeit mehr dafür war, wir haben ja schon darüber geredet, dass es zumindest haushaltsneutral sein soll. Sie, Herr Dr. Frobel, haben gerade ausgeführt, dass Sie die zusätzlichen Mittel aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb erwirtschaften müssten. Damit man auch mal klar ist, dass hier eine maßvolle Novelle vorgesehen wird, würde mich an Professor Barton wie auch gerne an Sie noch mal interessieren. Was erwarten Sie jetzt? Wie werden Sie damit umgehen? Was setzt das vielleicht auch ein Signal in die Einrichtung? Also wie viele Mitarbeiter wird das zum Beispiel bei Ihren Instituten vermutlich betreffen, wo die Regelung dann Anwendung findet? Einfach um wirklich transparent zu machen, dass hier ein maßvolles Änderungen vorgenommen wird.
Also gut, jetzt muss man ja mal gucken, wir haben ganz viele Institute. Also ich sehe im Moment, sehen wir halt den Bedarf vor allen Dingen bei den Führungskräften. Das heißt insbesondere dann, wenn wir Führungskräfte, wir haben einen ähnlichen Mix, wie ihn Helmholtz, Fraunhofer und so weiter haben. Das heißt, wir haben teilweise Eigengewächse, wir haben teilweise Personen, die aus der Industrie zu uns kommen. Und insbesondere da müssen wir mit dem Besserstellungsverbot arbeiten. Das heißt, wir würden damit genauso umgehen, wie es vorgesehen ist. Das heißt, bis zum TVÖD 15 mit öffentlichen Mitteln arbeiten und dann darüber hinaus mit Mitteln aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Also insofern würde das ist diese Kostenneutralität gewahrt. Ein weiteres großes Feld, was wir sehen, ist der ganze Bereich der IT, und zwar insbesondere der forschungsnahen IT. Also wir beschäftigen uns zum Beispiel mit autonom fahrenden Binnenschiffen. Wir beschäftigen uns mit der Automatisierung, Digitalisierung von Analytiklaboren für die personalisierte Medizin. Und gerade in den Bereichen brauchen wir Spezialistinnen und Spezialisten, die wir zu den TVL, also wir sind im TVL, Konditionen nicht bekommen werden. Aber es geht nicht um die gesamten Belegschaften, sondern es geht um einzelne Personen.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Es geht eben um Spitzenkräfte. Es geht nicht um die gesamte Belegschaft. Auch an dieser Stelle, also auch nochmal in Richtung Tarif. Die ZUS-Institute sind sehr unterschiedlich organisiert. Es gibt welche, die sind institutionell ländergefördert. Es gibt sehr kleine, es gibt sehr große. Einige Forschungsprogramme sind so ausgestattet, dass die Personalkostenhöchstsätze unter dem TVÖD sind. Das heißt, selbst der TVÖD ist für viele Institute eine Herausforderung. Wenn wir jetzt hier darüber reden, über den TVÖD hinaus Vergütungen zu zahlen, dann geht es in erster Linie natürlich darum, um welche Spitzenkräfte, um Leute, die sehr intensiv an den Transfer arbeiten. Und es geht auch darum, um diesen ganzen Bereich der nicht monetären Vergütung, Mitarbeiterfeste, Kaffeeautomaten einfach mal auszuschließen und zu sagen, das ist einfach mal damit geregelt. Von daher ist es, denke ich, ein Signal an die Institute und auch an die Belegschaft. Transfer lohnt sich und für die Spitzenkräfte halt auch finanziell.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit den Grünen, Frau Asser.
Ja, vielen Dank. Wir haben ja heute viel über attraktive Beschäftigungsbedingungen und Entbürokratisierung gesprochen. Und deswegen würde ich gerne meine Fragen an die Bundesregierung richten wollen, weil es gibt ja drei Instrumente, die angekündigt worden sind im Koalitionsvertrag. Bei den Beschäftigungsbedingungen die Mittelbaustrategie und die Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und bei der Frage der Entbürokratisierung das Innovationsfreiheitsgesetz. Wie ist denn da die konkrete Zeitplanung zur Umsetzung dieser Vereinbarung im Koalitionsvertrag?
Ja, wir arbeiten gerade, erstmal vielen Dank für die Frage, wir arbeiten gerade mit Hochdruck an diesen Themen. Aber gerade beispielsweise das Innovationsfreiheitsgesetz ist natürlich ein sehr wichtiges Element und braucht zwingend natürlich breite Vorarbeiten und auch eine breite Beteiligung im Haus und darüber hinaus. Und deshalb dauert es einfach noch ein bisschen, weil wir natürlich da auch Gründlichkeit vor Schnelligkeit gewähren werden und werden natürlich auf das Parlament zukommen, sobald das sprechfähig ist.
Dann würde ich gerne noch mal meine Frage von vorhin an Herrn Professor Barton wiederholen wollen, was die Hemmnisse für Transfer anbelangt.
Also wo es uns Probleme macht. Die großen Probleme sind insbesondere in der Zusammenarbeit mit sehr kleinen Unternehmen bei Projekten, wo Industriebeteiligung dabei ist, weil da gerade kleine Unternehmen nicht in der Lage sind, diese bürokratischen Anforderungen zu erfüllen. Und genau da verlieren wir auch Projekte. Das heißt, wir haben durchaus Partner, die mit uns zum Beispiel ZIM-Projekte machen und dann nach dem ersten ZIM-Projekt sagen, der bürokratische Aufwand ist so hoch, das zweite machen wir nicht mehr. Und genau da ist Bürokratieabbau entscheidend. Also gerade wenn es darum geht, kleine Unternehmen mit Forschungseinrichtungen zusammenzubringen und nach vorne zu bringen.
Vielen Dank. Dann abschließend die Linke, Frau Lemke, bitte.
Ja, vielen Dank. Mich interessiert noch mal ein Aspekt, Herr Keller. Sie thematisieren in Ihrer Stellungnahme ja auch das Thema Entbürokratisierung und setzen sich dafür einen sehr differenzierten Ansatz ein. Mich würde interessieren, wo Sie insbesondere mit Blick auf die Arbeitsbedingungen da auch die Fallstricke sehen.
Ja, vielen Dank. Also
Auf jeden Fall unterstützt erstmal grundsätzlich die GEW auch, dass die Entbürokratisierung in der Wissenschaft vorangetrieben wird. Aber wir dürfen eben das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Bei manchen Diskursen, die wir aktuell auch in der Wissenschaftspolitik haben, beispielsweise die Stellungnahme der Leopoldina vor einigen Monaten, passiert das teilweise, wenn man dann eben behauptet, dass so etwas wie gleichstellungspolitische Vorgaben oder Einrichtungen von Gleichstellungs- und Diversitätsbeauftragten Nebenzwecke zulasten der wissenschaftlichen Kernaufgaben priorisieren würde. Das ist aus meiner Sicht dann ein Beispiel dafür, wo Entbürokratisierung dann auch zum Nachteil wäre. Das heißt, es kommt auf einen differenzierten Blick an. Dafür werbe ich. Es darf auch nicht Arbeitsschutz oder Datenschutz grundsätzlich in Frage gestellt werden beispielsweise. Und natürlich geht es auch immer um eine wirtschaftliche Verwendung von Mitteln. Und die Mitbestimmung von Betriebs- und Personalräten oder auch von Selbstverwaltungsgremien ist auch wichtig. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch große Chancen in der Entbürokratisierung. Ich bin nämlich der Auffassung, wenn zum Beispiel auch in der Forschung mehr Dauerstellen im Personal eingerichtet würden, weil sie nach dem Personal fragten, mit längeren Vertragslaufzeiten würde sich der bürokratische Aufwand erheblich reduzieren, weil sie die ganzen Vorgänge, Personalvorgänge nicht mehr auf dem Tisch haben. Auch eine Tarifbindung, ich hatte es schon angedeutet, würde letztlich dazu führen, dass man sehr rechtssicher dann genau weiß, welche MitarbeiterInnen welche Vergütungsstrukturen und andere Beschäftigungsbedingungen haben. Und wenn Sie in Nordrhein-Westfalen, Herr Baden, tarifgebunden sind nach dem PVL, könnte man natürlich den § 40 anwenden. Ich weiß, dass das die Arbeitgeber sehr zögerlich tun, der dann auch die Möglichkeit geben würde, rechtssicher Zulagen zu vergeben. Und von daher, vieles, was vielleicht erst mal wenig mit Entbürokratisierung zu tun haben würde, würde aber zur Entbürokratisierung beitragen. Man muss sehr genau hinschauen, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Und von daher bin ich sehr gespannt auf die weitere Beratung dieses Themas. Soweit ich weiß, ist das ja hier im Ausschuss demnächst vorgesehen.
Dann sind wir am Ende unserer Beratungen heute angekommen. Ich darf mich zunächst einmal bei den Sachverständigen ganz herzlich bedanken für die ausführlichen und kompetenten Ausführungen. Mir bleibt auch den Beteiligten zu danken. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir am 22. April 15 Uhr eine Veranstaltung haben, Technologiefolgenabschätzung im Dialog, Thema Cybersicherheit im Forschungsprozess. Die Veranstaltung ist öffentlich. Sie sind alle eingeladen. Ich schließe die Ausschusssitzung und danke Ihnen.